Also beim letzten Mal habe ich über die vollkommene Liebe Gottes hier gesprochen zu euch. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, wer da war. Heute möchte ich das teilweise etwas vertiefen, aber den Fokus auf etwas anderes legen, nämlich darauf, wer oder was füllt mein Herz? Wer ist eigentlich mein Gott? Oder was ist mein Gott? Unter welcher Herrschaft stehe ich eigentlich? Und lebe ich persönlich eigentlich im Reich Gottes? Erlebe ich das? Also, ich habe da mal eine Geschichte mitgebracht und die steht in Markus 10, Vers 13 bis 27. Und es wäre eigentlich schön, wenn ihr nicht da oben lest, in der Schlachter 2000, sondern wenn ihr mir zuhört. Ich möchte sie nämlich eigentlich, und das geht ja jetzt auch, weil ihr alle Deutsch könnt, aus der Willkommen daheim Übertragung vorlesen, weil ich die dort noch schöner angebracht finde. Ab Vers 13. Die Menschen brachten Kinder zu Jesus in der Hoffnung, dass er sie segnen würde. Doch sie wurden von den Jüngern Jesu grob abgewiesen. Dieser hatte die Szene beobachtet und wies nun seinerseits die Jünger zurecht. Kinder können zu jeder Zeit zu mir kommen. Drängt euch niemals zwischen sie und mich, denn sie stehen im Mittelpunkt des Reiches Gottes. Merkt euch, wer die Herrschaft Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird sie nie erfahren. Dann nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Als er auf die Straße hinausging, lief ein Mann auf ihn zu und grüßte ihn mit Zeichen echter Verehrung. Ja, wir haben ja letzten Sonntag über Verehrung gesprochen. Und er fragte ihn: Guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ja, also ihr merkt, er fragt, was er tun muss. Ja, ähnlich wie dieser Kerkermeister, was ich gerade sagte, nachdem er erlebt hat, was da passiert ist im Kerker bei Paulus und Silas, hat er auch gefragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ja, wir wollen immer was tun. Jesus entgegnete ihm erstmal: Warum nennst du mich gut? So nach dem Motto, sollte er etwa wissen, wer ich bin? Denn nur Gott ist gut, nur einer ist gut, sagt er. Du kennst doch die Gebote. Ne? Zählt er ihm erstmal die Gesetze aus dem Alten Testament auf, das Gesetz des Mose. Bring niemanden um, begeh keinen Ehebruch, stiehl nicht, lüge nicht, betrüge niemanden, ehre deinen Vater und deine Mutter. Daraufhin erwiderte der Mann, und er sah schon recht freudig aus: Rabbi, von meiner Jugend an habe ich all diese Gebote gehalten. Und es war schon fast so, als ob er sich auf die Schulter klopfen wollte. Ne? So, boah, eigentlich bin ich doch ganz gut. Jesus schaute ihm direkt in die Augen. Und wisst ihr, was da steht? Da steht: Und er gewann ihn lieb. Wow. Also, ihr müsst euch vorstellen, dieser reiche Jüngling, der hat sich auf die Schulter geklopft, weil er ja eigentlich sagte, eigentlich bin ich ganz gut, habe auch ein gutes Herz, dachte er bestimmt. Und Jesus schaut ihn an in die Augen und gewann ihn lieb. Aber warum? Nicht, weil er selbst von sich denkt, dass er so gut ist, sondern er sagte ihm, traurig, barmherzig und mitfühlend, dann fehlt dir noch eines. Wow, was soll mir denn fehlen? Ich habe doch alles gemacht. Und er sagt, geh und verkaufe alles, was du besitzt und gib es den Armen. All dein Reichtum wird dann ein Schatz im Himmel sein. Und dann komm und folge mir. Die ursprüngliche Begeisterung des Mannes wurde von einer tiefen Traurigkeit abgelöst. Langsam wandte er sich von Jesus ab und ging, denn sein Vermögen, sein Schatz, war einfach zu groß. Und Jesus blickte daraufhin seine Jünger reihum an und sagte: Habt ihr eine Vorstellung davon, wie schwierig es für Menschen ist, die an ihrem Besitz hängen, sich unter die Herrschaft Gottes zu begeben? Die Jünger waren betroffen von dem, was sie da hörten. Aber Jesus betonte nochmals: Nein, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Darum sage ich euch, ein Kamel schlüpft leichter durch ein Nadelöhr, als ein Reicher durch dieses enge Tor, das ins Reich Gottes führt. Das brachte die Jünger völlig durcheinander. Wieso? Der Mann ist doch gut, er hat alle deine Gebote erfüllt. Und nur weil er so ein bisschen an seinem Besitz hängt, kommt er nicht ins Reich Gottes? Es gab nur noch eine Frage, die sie beschäftigte. Wer hat dann überhaupt irgendeine Chance? Jesus sah seine Jünger wieder reihum an. Und er sagte, jeder, der aus eigener Kraft das versucht, hat auch tatsächlich keine Chance. Wer sich dagegen auf Gott einlässt, wird bald wissen, dass bei Gott alles möglich ist. Ihr seht, dieser reiche Mann hat so von sich gedacht, ja, eigentlich bin ich gut, ich habe doch eigentlich ein ganz gutes Herz, eigentlich ist so alles mit mir in Ordnung und trotzdem, ich denke, so geht es uns. Ich hatte auch letzte Woche erst ein Gespräch mit jemandem darüber, der das so sagte, so ähnlich. Und wir fragen uns, Mensch, wenn ich doch eigentlich so viel richtig mache und so viel für Gott tue, warum geht es mir da nicht besser? Warum mangelt es mir an so vielen und warum komme ich in meinem Leben überhaupt nicht klar? Könnte es sein, dass du auch manchmal so denkst? Ich schon. Ich muss zugeben, ich gehöre auch manchmal dazu, dass ich mich frage, wenn irgendein Unglück passiert, irgendwas hereinbricht, warum? Was habe ich falsch gemacht? Ist auch so eine typische Frage. Ne? Als ob es irgendwie von uns abhängt. Ja? Und immer wenn du denkst, dass du doch alles getan hast und alles für Gott tust, ja, dann kommt Jesus mit dieser Sache und sagt, eins fehlt dir noch. Das habe ich schon festgestellt. Immer wenn ich denke, ach, eigentlich bin ich ganz okay, so, ne? Dann kommt Jesus und sagt, eins fehlt dir noch. Warum macht er das? Weil er mein Herz kennt und weil er dein Herz kennt. Und er hat dich lieb, so wie er diesen reichen Jüngling lieb gewann, als er das auch sagte. Da war keine Verurteilung, ne? Boah, du bist böse, weil du hast dir dein Reichtum, ist dir wichtiger als ich oder sowas. Nein, wir haben keinen strafenden Gott. Nein, weil er weiß, dass wenn er sein Herz an falsche Dinge, an falsche Sicherheiten hängt, wird er nie frei sein. Und diese falschen Sicherheiten, die haben wir alle. Die haben wir alle. Deshalb fehlt uns immer noch eins. In Matthäus 6, Vers 21, vielleicht kannst du das mal einmal ranschlagen, da steht, denn wo euer Schatz ist, ist auch euer Herz. Das, was uns wirklich am wichtigsten ist, worauf wir vertrauen, da ist unser Herz. Und Martin Luther, der sagte schon, den kennt ihr ja alle, den Reformer, hatten ja jetzt das Martin Luther ja erst, woran dein Herz hängt, das ist in Wirklichkeit dein wahrer Retter. Eigentlich wirklich weise Worte. Das ist in Wirklichkeit dein wahrer Retter. Das ist das, worauf du dich verlässt. Das kann ja deine Lebensversicherung sein, oder? Das kann dein Job sein. Jeder kann ja mal für sich überlegen, was das alles sein kann. Hallo, ich grüße euch. Schön, dass ihr da seid. Auch Calvin war ein großer Reformator. Der war so auch im späten Mittelalter nach Luther da, ein französischer Reformator, der sagte sowas Ähnliches. Er sagte, unser Herz ist wie eine Fabrik, in der Götzen produziert werden. Ja, und das werden sie tatsächlich jeden Tag. Deshalb brauchen wir auch das Evangelium jeden Tag. Ne? Weil Jesus immer wieder sagt, eins fehlt dir noch, woran du dein Herz mehr hängst. Sprüche 4, Vers 23, kannst du vielleicht auch mal anschlagen. Mehr als alles andere, deshalb steht das da, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn aus ihm entspringt dein ganzes Leben. Das ist doch eine ganz heftige Aussage. Also das heißt, wenn wir unser Herz an die falschen Sachen hängen, irgendwie etwas Falsches, anderes zu unserem Schatz machen, zu unserer Sicherheit machen, dann kann aus uns kein Leben mehr fließen. Dann haben wir aber auch nicht dieses Leben, was Gott für uns möchte, diese Fülle. Ja, woran das Herz sich hängt, hat Einfluss auf unser gesamtes Leben, Auswirkungen darauf. Götzendienst, ja, also dieses Wort, da habe ich schon oft, da denke ich mal so, Götzendienst, ja, was ist das eigentlich? Aber das ist nicht das, was wir uns darunter vorstellen, ja, natürlich beten manche irgendwelche Götzen an oder die Himmelskönigin wird anstatt Maria einfach nur, weil sie so gehorsam war, verehrt wird, wird sie oft angebetet. Oder wie viele Götzenbilder gibt es auch. Aber das ist nicht das, was die Bibel wirklich meint. Nicht das, was Jesus hier auch eigentlich aussagen will in diesem Text. Götzendienst versucht einfach nur, unsere Identität auf etwas anderes zu lenken als auf Gottes Wesen, die Liebe. Ja, unsere Identität ist die Liebe Gottes. Du wärst nicht hier, wenn Gott dich nicht lieben würde. Dein Sein ist auf seine Liebe gegründet. Etwas, von dem du in deinem Herzen beschließt, dass du es unbedingt brauchst, um glücklich zu werden. Kennt ihr das? Also, ich kenne das. Ne? Dass man denkt, boah, wenn ich das neue Auto habe, boah, dann, ne? Und dann ist man nur noch dabei, immer an dieses Auto zu denken und nichts anderes mehr. Und wenn es dann irgendwie nicht klappt mit dem Auto, dann ist gleich die Laune runter. Oder es kann irgendwas Banales anderes sein. Du wünschst dir seit Jahr und Tag einen Ehemann und du kriegst ihn einfach nicht. Und du denkst, meine Güte, woran liegt das denn? Was mache ich falsch oder sonst was? Und das Ding wird schon so zu deinem Götzen, dass du es gar nicht mehr merkst. Weil du glaubst, dein Glück ist davon abhängig. Ja? Oder Kinder, die sind ja ganz toll, ne? Die wünschen sich dann immer unbedingt irgendwas. Ja? Also zu Weihnachten wünscht mir das und das, Mama. Und dann denken sie an gar nichts anderes mehr. Und als ob ihr ganzes Lebensglück davon abhängt. Und dann kriegen sie es. Und was passiert? Es landet schneller in der nächsten Ecke, als man sich vorstellen kann. Und schon muss das nächste Projekt wieder her, was versucht, das Herz zu stopfen. So schnell geht das. Und an wie vielen Beispielen geht es uns so im Leben? Und unser Herz bleibt ständig unruhig und getrieben und immer auf der Suche, wenn wir nicht etwas finden, womit wir nicht dieses Herz stopfen können. Bei einigen sind es auch Nahrungsmittel, ne? Aber es ist auch der verkehrte Weg, ne? Also ich habe das auch mal gemacht, da war ich 10 Kilo schwerer. Das ist einfach irgendwie nicht vollkommen. Aber wir Menschen sind tatsächlich so gemacht, dass wir etwas anbeten wollen. Warum wollen wir etwas anbeten? Weil wir nicht vollkommen sind. Wir sind ohne Gott eben nicht vollkommen. Ja, vollkommen rund, wie dieser Ring, der kein Anfang und kein Ende hat. Vollkommen ist nur Gott in sich, in seiner Einheit. Wir sind zwar ihm gleichgemacht mit Körper, Geist und Seele, aber nur dann ist sein Reich inwendig in uns, wenn das alles im Einklang ist. Ja, wenn sein Geist uns leitet, ist auch die Seele mit ihm im Einklang, mit seinem Geist. Und oft verschwinden auch körperliche Beschwerden plötzlich. Wir brauchen etwas, was wir anbeten und versuchen es selbst zu stopfen. Wir versuchen es immer selbst zu tun. Ja? Das ist schon, wir fallen auf dieselbe Lüge Satans rein, wie schon Eva im Garten Eden mit der Schlange. Was war diese Lüge? Du kannst Gott nicht wirklich vertrauen, dass er dich richtig versorgt. Du kannst Gott nicht wirklich bis ins Tiefste vertrauen, dass er dich durch und durch und vollkommen liebt und er ehrlich dein Versorger ist. Du musst es selbst in die Hand nehmen. Das ist die Lüge, die damals uns die gute Herrschaft Gottes geraubt hat und das bis heute noch tun will. Wisst ihr, dass wir unsere Götzen sichtbar machen können? Ganz einfach. Mit einer einzigen Frage. Stell dir vor, oder frage dich einmal, was würde dazu führen, dass du nicht mehr leben möchtest, wenn es dir genommen wird? Das ist krass, eine krasse Frage, ne? Aber ich habe mich das schon öfter gefragt, wenn mir das und das genommen wird, möchte ich dann noch leben? Ich arbeite in der Psychiatrie und erlebe immer wieder, wie Menschen dort ankommen, die irgendwelche Crashs hatten in ihrem Leben, irgendwelchen Zusammenbruch, ja, wo irgendetwas abgebrochen ist. Die haben plötzlich ihre Frau verloren, plötzlich ist ein Kind verstorben oder es ist ein fürchterlicher Verlust und manchmal kommen alle Dinge zusammen. Ja? Sie werden dann noch krank obendrauf. Und das ganze Leben wankt. Ja? Und dann wollen sie nicht mehr leben. Was wäre das bei dir? Was wäre das bei dir, was dein Leben plötzlich nicht mehr lebenswert macht? Wisst ihr, Da fragt man sich manchmal, wofür lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich wirklich das, wofür ich lebe? Mein Mann hat das auch mal erlebt, ja, dass in seinem Leben alles irgendwie zusammengebrochen ist. Erst hat er ist die Ehe kaputt gegangen, dann hat er irgendwie seine ganze Familie verloren. Und das Schlimmste war, er hat seinen Job verloren. Ja? Er hat den Job als Pastor verloren. Wer bin ich jetzt eigentlich, wenn ich das nicht mehr, was ich gelernt habe, machen kann? Er hat seinen Ruf verloren. Sein Ruf, seinen guten Ruf. Das ist ja das, was uns oft so ne, wo wir denken, das ist unsere Sicherheit. Ja? Er verlor nicht nur das, er hatte auch kein Gelderwerb mehr dann. Und obendrauf, auf dieses Ganze, wurde er auch noch krank, kriegt einen fürchterlichen Bandscheibenvorfall, konnte sich nicht mehr bewegen und lag da im Krankenhaus und hat vor Schmerzen wirklich gesagt, weißt du was, Herr, nimm mich von dieser Welt, was soll ich hier noch, ich habe nichts mehr. Alles ist futsch. Könnt ihr das nachvollziehen?
Er hat aber dich geschickt.
Vielleicht. Gott schickt immer irgendjemanden, wenn wir ihn um Hilfe bitten. Aber genau, er hat gesagt, Gott, aber wenn es da was gibt, das ich noch tun soll, und wenn du mit mir, der ich so kaputt bin, noch irgendwas anfangen kannst, obwohl mein Leben von mir aus irgendwie keinen Sinn mehr ergibt. Alles ist weg. Wer bin ich überhaupt? Ich hab keinen Namen mehr, ich bin No Name, ich hab alles weg. Und Gott kam und tröstete ihn und richtete ihn wieder auf. Und es ging nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir an ihm dranbleiben, obwohl es uns so dreckig geht, und nicht aufhören zu glauben, dass er wirklich gut ist, und uns fallen lassen darin, dann werden wir erkennen, dass er uns da durchführt und uns versorgt. Er führt uns durch dieses Todestal durch. Wisst ihr, ich kannte mal jemanden, nein, ich kenne den noch, der heißt Theo, der hat tatsächlich alles verloren. Da war das irgendwie noch ein Tucken mehr. Der hat seine ganze Identität verloren, komplett, weil er nicht mehr wusste, wie er heißt. Der ist im Badezimmer zusammengebrochen, er hatte eine Hirnblutung und seine Frau hat ihn dort gefunden, die Ute, und kam auch mal im Fernsehen die Geschichte, der war sehr, sehr, sehr lange im Koma, Jahre. Die Frau hat nie die Hoffnung verloren, dass er jemals wieder aufwacht aus diesem Koma. Aber er ist eines Tages wirklich wieder erwacht. Aber als er aufwachte, war komplett sein Gedächtnis weg. Und wisst ihr was, es kam auch nie wieder. Aber das Einzige, was er wusste nicht mehr, wie er heißt, er hat seine Frau nicht erkannt, er hat seine Tochter nicht erkannt, er wusste gar nichts mehr und er musste neu kapieren und lernen, aha, die gehört irgendwie zu mir, aha. Und jeden Tag neu musste er das, weil er es immer wieder vergessen hatte. Sein Kurzzeitgedächtnis war komplett kaputt, das kam dann erst, das wurde wieder später normal. Aber sein Erinnerungsvermögen ist nie wiedergekommen. Aber das Einzige, und das finde ich so erstaunlich, das Einzige, was er noch wusste, ich bin ein Kind Gottes. Und er wusste sämtliche Bibelverse noch. Ist das nicht erstaunlich? Der Geist Gottes war in ihm und er wusste, ich bin ein Kind Gottes. Und das war das, was ihn da durchgetragen hat. Auch wenn er verzweifelt war, dass dieses Hamsterrad jeden Morgen wieder von neuem anfängt. Wer bin ich? Was mache ich hier? Wer bin ich? Wer ist diese Frau? Wer ist dieses Mädchen? So. Und er musste ganz neu sprechen lernen, er musste ganz neu lesen lernen, er musste laufen lernen. Alles musste er neu lernen, weil sein Gehirn das nicht mehr wusste. Und das ist doch tatsächlich mal krass, oder? Da fragt man sich, wer bin ich? Du bist und bleibst, egal was du verlierst und was du durchmachst, du bleibst immer Sohn, du bleibst immer Tochter. Ja, und ein Freund von mir heißt Michael. Auch ein Pastor gewesen, einer recht großen Church, ne? Und der dachte auch immer, alles ist machbar, ne? So manchmal denken wir, die wir so ein bisschen mehr aus dem Charismatischen ja kommen, alles ist machbar, ne? Alles machen wir, weil wir, ne? Gott lebt ja jetzt in uns und jetzt können wir hier so alles reißen und alles machen. Und das kann ganz schnell dahin führen, dass wir nicht mehr aus dieser Gnade leben. Das kann auch ganz schnell gehen. Und er wurde zu so einem Typen und dann wurde er plötzlich ganz schwer krank. Er wurde so schwer krank, dass er operiert werden musste, auch an den Füßen. Und die sind dann überhaupt nicht mehr verheilt. Er konnte nicht mal mehr an Krücken gehen, er musste in den Rollstuhl. Und er ist wirklich zu den größten Heilungspredigern gefahren. Ne? Also er hat sich gedacht, der ist doch so gesalbt, da muss ich mir von dem jetzt was holen. Und der ist noch gesalbter, vielleicht kann der mir helfen. Wie oft machen wir das, dass wir irgendwelche Menschen zu unseren Göttern machen, anstatt selbst wirklich von Gott Dinge zu erwarten und zu gucken, rennen wir immer zu dem Prediger oder zu dem und wenn der für mich betet, dann vielleicht und so weiter. Vorsicht, auch das ist teilweise Götzendienst, was wir da machen. Das heißt nicht, wenn ich euch anbiete, für euch zu beten, dass ihr nicht kommen dürft. Solange wir wirklich Jesus unsere Ehre geben und sagen, er ist nur derjenige, der das tun kann. Ihr müsst euer Herz überprüfen. Glaubt ihr, dass ich es tue oder glaubt ihr, dass Jesus es durch jemanden tun kann? Und es bringt oft nichts, von einem zum anderen zu rennen und von denen die größte Salbung zu erwarten. Ihr müsst hören, was dran ist und was Gott hat für euch. Ja? Und er ist eines Tages ganz verzweifelt gewesen, hat gesagt, Gott, was habe ich falsch gemacht? Ich habe so gepredigt, ich habe so viel für dich getan, ich habe doch im Namen des Herrn und so weiter. Das steht ja auch irgendwo geschrieben, dass das am Ende auch so sein kann, ne? Wie viele Herr gesagt haben. Aber, ne? Aber er hat plötzlich festgestellt, wenn ich jetzt noch nach Afrika zu diesem Super-Guru-Prediger gehe, der wirklich schon Tote erweckt hat, vielleicht kann der mir helfen, wollte gerade schon gucken, wie rausfinden, wie man den erreichen kann und den nächsten Flug. Da hat er zu Gott geschrien und schrie wirklich und er schrie monatelang unter Tränen, Gott, was habe ich falsch gemacht? Merkt ihr was? Er kommt auch wieder vom Tun. Er wollte was tun dafür, dass er gerettet wird, dass er geheilt wird. Ja? Dieses Tun immer, was habe ich falsch gemacht? Und plötzlich, als er so schrie zu Gott, hatte er eine Vision von Jesus, wie er die Bibel aufschlug, sein Wort. Und dann las er in Jesaja 63 die Verse 8 und 9. Ich will das mal raussuchen hier. Das ist nämlich wirklich toll. Er wusste nämlich selber nicht, was drin steht. Er sah nur, wie Jesus das aufschlug und dann, er hatte schon seine Lutherbibel in die Ecke gefeuert, weil er wütend auf Gott war. Ja? Und dann holte er sie wieder vor, weil er neugierig war, was steht da drin, was Jesus da in dieser Vision aufgeschlagen hat. Und er las, sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Bei all ihrer Bedrängnis war auch er bedrängt, war er auch bedrängt. Und der Engel seines Angesichts rettete sie. In seiner Liebe und in seinem Erbarmen hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Das ist also schon so eine Ankündigung, dass Jesu Angesicht uns rettet. Ja? Er wusste plötzlich, dieses, sie sind ja mein Volk, da hat er dieses Reden gehört, du bist doch mein Sohn, du bist doch mein Sohn und mein Angesicht wird dich retten, wenn du erkennst, wie ich wirklich bin. Das hat ja schon Hiob gerettet, ne? Er hat sich wahrscheinlich auch in seiner ganzen Selbstgerechtigkeit gefragt, was habe ich falsch gemacht, was habe ich falsch gemacht? Und dann kamen noch die Leute an und sagen, du musst bestimmt was falsch gemacht haben zu Hiob, ne? Das machen wir ja immer so gerne, ne? Wir suchen dann Sünde im Leben des anderen oder ne, irgendeine Zielverfehlung. Du musst ja bestimmt, du bist irgendwie nicht ganz richtig. Aber da kommt Gott und spricht zu diesem Michael, den ich kenne, und sagt, nein, du hast nichts falsch gemacht. So wie du bist, bist du okay, ich liebe dich. Du bist mein Sohn und mein Angesicht wird dich retten. Ja, aber schon wieder war er versucht. Oh, dann muss ich jetzt Folgendes tun. Ich muss jeden Tag dein Angesicht suchen, jeden Tag ganz viel Bibel lesen, ganz viel tun. Es geht nicht darum, etwas zu tun. Es geht darum zu verstehen, wie sehr Gott sich nach dir sehnt. Und wie sehr er sich freut, wenn du mit ihm Gemeinschaft hast. Und in dieser Gemeinschaft wirst du Heilung bekommen. Es geht nicht um dein Dazutun. Ja. Wisst ihr, und wenn man diesen Text aus Markus 10, 13, 27, wie wir ihn gelesen haben, liest, dann denkt man oft, oh, Gott hat was gegen Reichtum. Ich muss jetzt irgendwie alles weggeben, sonst, ne, das ist ja nicht gemeint, das haben wir schon geklärt, ne, dass damit der Schatz gemeint ist, den wir uns selbst irgendwie gebaut haben. Das kann wirklich alles sein. Das kann dein Haus sein, das kann mein Handy sein, das kann das Internet sein, das kann alles Mögliche sein, wo wir versuchen, mit unser Herz zu stopfen. Das kann Alkohol sein, wo wir versuchen zu ertränken manche Dinge. Ja? Und wisst ihr was? All diese Dinge sind eigentlich gute Gaben Gottes. Die kommen von einem guten Gott. Die sind nicht gedacht dafür, dass wir von ihnen abhängig werden, sondern damit sie uns Freude machen, weil er will, dass es uns gut geht. Ja, Gott schuf Wein noch mehr zu einer Feier, damit sie richtig feiern konnten zu der Hochzeit zu Kana. Das war sein erstes Wunder. Er hat nichts dagegen. Aber, und so sagte es ja schon Paulus in 1. Korinther 6, Vers 12, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles hilft mir. Und schon gar nicht anderen weiter. Alles ist mir erlaubt, aber nichts in der Welt soll mich beherrschen. Ich soll mich von nichts gefangen nehmen. Ja? Das geht so schnell und oft so schleichend. Und ich sage das nicht, um euch ein schlechtes Gewissen zu machen. Und Gott steht nicht da und sagt, du, wenn du das und das nicht tust, dann. Nein, Gott weiß, dass es euch nur unter seiner vollkommenen Herrschaft in Verbindung mit seiner Vollkommenheit wirklich gut geht. Deshalb sollen wir uns unter seine Herrschaft begeben. Ja. Der ganze Ärger mit diesen guten Geschenken Gottes, der fängt erst dann an, wenn sie zu unserem Nonplusultra werden. Zu unserem Ein und Alles. Das kann auch manchmal der Götze Gesundheit sein. Ja, wenn uns das wichtiger ist, dass wir jetzt gesund werden, um jeden Preis gesund werden, als wirklich zu gucken, ja, was ist eigentlich das Wichtigste im Leben, dann drehen wir uns immer noch auch um uns selbst. Und auch Selbstmitleid, das habe ich mir mal ganz dick angestrichen in meiner Bibel, da habe ich mir bei Götzendienst nebengeschrieben, Selbstmitleid. Wisst ihr, ich habe mich mal wiedergefunden, da war ich noch alleinerziehend damals, da ist die ganze Welt zusammengebrochen, da hatte ich keinen Mann, der mich tröstet, ne? Weil oft suchen wir ja als erstes menschlichen Trost, müssen wir ja mal ehrlich sein, als uns bei Gott, von Gott trösten zu lassen. Da war meine Waschmaschine kaputt und ich dachte, nein, wo soll ich das Geld hernehmen? Jetzt ist die Waschmaschine kaputt, wie soll ich für meine 4 Kinder hier Wäsche waschen? Damals habe ich noch gedacht, ich muss doch immer meinen Zehnten geben. Wie soll das jetzt funktionieren? Und überhaupt, und dann hatte noch ein komisches Gottesbild, dass ich dann dachte, wenn ich jetzt meinen Zehnten nicht gebe, könnte mir irgendwas passieren oder irgend so ein Blödsinn. Und ich habe auf jeden Fall zu Gott geschrien und habe gesagt, was soll das? Und ich bin dann ganz in mein Selbstmitleid zerflossen, weil, ich werde es nicht glauben, plötzlich war ein Wasserrohrbruch da. Es spritzte plötzlich im Keller neben der Waschmaschine aus diesem Rohr raus. Und ich dachte, jetzt geht die ganze Welt unter. Jetzt geht gar nichts mehr. Ne? Dann kriegte ich auch noch einen Anruf, ich soll ein Kind von der Schule abholen, weil es ihm nicht gut ging. Und all diese Dinge auf einmal. Und am liebsten wäre ich gestorben. Im Moment habe ich gedacht, jetzt, ich will nicht mehr, Gott, ich kann nicht mehr. Und das auch noch. Geht ja manchmal ganz schnell, ne? Und plötzlich sagte Gott in diesem ganzen Selbstmitleid und meinem Geheul, sagte er, durch seinen Heiligen Geist, der ja unser eigentlicher Tröster ist und Ratgeber, Marit, was tust du da? Drehst du dich nicht um dich selbst gerade? Bist du nicht gerade selbst dein eigener Gott? Hallo, ich bin auch noch da, ich bin dein Helfer, ich bin der, der gesagt hat, verlass dich auf mich, vertrau, schmeiß doch das jetzt mal auf mich. Ne? Und auf einmal, ich meine Tränen abgewischt und sage, ja klar, Gott, danke, du wirst mir jetzt gleich einen Rat geben. Du hast gesagt, wenn du mich um Rat bittest, wirst du ihn mir geben und du hast gesagt, du bist immer treu. Plötzlich hatte ich wirklich meinen Fokus wieder bei Gott und plötzlich haben sich die Dinge wie von alleine geregelt. Das war der Hammer. Ich wusste plötzlich, wen ich anrufen muss, weil mein Kopf plötzlich frei war dafür. Ne? Wenn wir nämlich auf Jesus sehen, wird plötzlich unser Kopf frei von uns selbst und wir können wieder die Dinge in Empfang nehmen, die Gott hat, an Ideen, an Reichtum für uns, an allen möglichen Sachen. Und die Dinge waren halb so schlimm wie vorher. Also, wir müssen einfach gucken, was ist zu unserem Nonplusultra geworden, und das können wir auch ganz schnell selbst sein. Ja? Und wir lassen uns so oft von Dingen abhängig machen, die uns Bedeutung, Sinn und Ziel im Leben versprechen wollen. Ja? Auch menschliche Gerechtigkeit, das Einhalten von Regeln kann zu unserem Gott werden, wie im Falle dieses reichen Jünglings. Ja? Auch jeder Partner, jeder Ehemann ist überfordert damit, wenn er dein Gott sein soll. Wenn er dir das geben soll, was nur Gott dir geben kann. Das führt nämlich dazu, dass du in Abhängigkeitsbeziehung zu deinem Partner gerätst. Und unter seine Herrschaft. Und der kann mit dir plötzlich machen, was er will. Wer hat sowas schon mal erlebt? Ich habe sowas erlebt. Nicht nur einmal in meinem alten Leben. Das war fürchterlich. Das war einfach nur fürchterlich. Ich bin davon nicht mehr losgekommen emotional, weil am Anfang, ne, hatte ich mich ja nur in die Erscheinung verliebt. Ne? Ich kannte nicht wirklich das Wesen. Und wie oft sind wir so mit Gott? Ja? Wir haben etwas von seiner Erscheinung erkannt, so alttestamentlich, ne? So Blitz und Donner, Wolkensäule, Feuerbusch, und denken, das ist jetzt Gott. Aber Jesus ist gekommen, um uns sein Wesen zu zeigen. Und das ist das, worauf wir auch in der Partnerschaft achten müssen, ne? Das Wesen Gottes kennenzulernen, um dann nicht ihn auf so einen hohen Sockel zu stellen, dass er unser Gott wird, sondern dass wir wirklich sehen können, wow, worauf kommt es wirklich an? Okay, ich arbeite ja auch auf einer Sucht- und Drogenstation und da sehe ich auch immer, wie schmerzhaft das sein kann, wenn Menschen so sich mit falschen Dingen versucht haben, ihr Herz zu stopfen, ja, und ihr Leid zu stillen. Und das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Aber vielleicht habt ihr selbst, also weil sie da alleine nicht los von kommen. Keiner kann alleine davon loskommen, ohne Gott wirklich komplett die Herrschaft zu übergeben. Auch nicht von seinem Selbstmitleid, von all diesem kann keiner selbst sich selbst befreien. Sonst bräuchten wir keinen Retter. Wir sind eben nicht vollkommen. Und wir brauchen etwas, was größer ist als wir selbst, damit wir nicht dazu verdammt sind, immer alles selbst zu tun. Ja? Der reiche Jüngling ging traurig davon. Er musste sich weiter auf sein Reichtum stützen. Aber letztlich nützt er ihm nichts. Im Himmel, spätestens wenn er in der Kiste liegt, ist doch alles weg. Ne? Ist doch so. Ihr müsst mal auf alles einen Punkt kleben, so einen roten Punkt kleben zu Hause, was weg ist, wenn ihr in der Kiste seid. Bleibt da noch irgendwas übrig, was ihr sehen könnt? Wenn ihr auf alles einen roten Punkt kleben würdet.
Da brauchst du aber viele rote Punkte.
Ja, ne? Denke ich auch. Da brauchst du viele rote Punkte. Genau. Wisst ihr, diesen Schmerz, den können wir manchmal, ich sage immer, das ist auch der Schmerz des Gehorsams. Ja? Wir denken mal, oh, wir müssen Gott gehorsam sein, weil sonst bestraft er uns. Nein, das ist ja ein völlig falscher Ansatz. Gott bestraft uns nicht, wenn wir ungehorsam sind. Gott hat überhaupt nichts von unserem Gehorsam. Wir haben was davon, wenn wir gehorsam sind. Wir selber. Ja? Also Gott ist es nicht egal, ob du sündigst oder nicht, oder ob du dein Ziel verfehlst oder nicht, dafür hat er uns viel zu lieb. Aber wir machen es auch nicht für ihn. Ja? Oft tun wir so, als ob wir ein Evangelium haben, wenn dann. Ja? Wenn ich das und das tue, dann bekomme ich das und das. Ne? So diese Selbstgerechtigkeit. Ne? So wie dieser Jüngling hier. So ich mache, ich tue. Aber wir haben kein Wenn-Dann-Evangelium. Wir haben ein Weil-Dann-Evangelium. Weil Gott diese Welt so sehr gerettet hat. Deshalb ist er selbst Mensch geworden, um uns sein Wesen zu zeigen und uns seine Liebe und Gnade zu schenken. Ihr Lieben, alle guten Dinge in diesem Leben kriegt man nur geschenkt. Nämlich von dem, von dem alle guten Gaben kommen. Es ist so. Natürlich hat er uns auch geschaffen, dass wir etwas schaffen und tun können, aber doch nicht zu dem Zweck der Erlösung, sondern damit es uns gut geht und nicht zum Zweck der Rechtfertigung. Denn das sind wir aus Gnade. Wir können seinem Werk nichts hinzufügen, auch nicht durch noch so viele gute Werke können wir seinem Werk nichts hinzufügen. Dann wollen wir wieder selbstgerecht werden. Und dann wird das wieder zu unserem Gott. Und wir sind stolz und klopfen uns auf die Schulter. So und so viele haben sich durch mich bekehrt. Oh. Ne? Quatsch. Es ist immer noch der Heilige Geist, der die Menschen zum Umdenken bringt. Oh. Und mir ging es einmal so, dass ich so einen fürchterlichen Schmerz empfunden habe, als ich angekommen bin bei Malachi 3, Vers 10. Kennt ihr das? Im Alten Testament. Vielleicht kannst du, genau, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in reichlicher Fülle herabschütten werde. Boah, ich habe gedacht, den Zehnten geben? Nee, Gott! Ich bin jetzt hier in deiner Gemeinde, ich bin zwar ganz frei, dass du für mich, ganz gut, glücklich, dass du für meine ganzen Versagen gestorben bist und so, aber das kannst du jetzt nicht von mir verlangen. Das ist jetzt zu viel. Ich habe jetzt gerade das Haus gekauft, alleinerziehend mit 4 Kindern, das kann ich auch gar nicht, das funktioniert überhaupt nicht. Ich brauche jetzt das ganze Geld, um das abzutragen. Ja? Nee, also, nee Gott, das geht gar nicht. Und immer wieder, mich hat der Gedanke nicht losgelassen. Ja? Ich meine, ganz ehrlich, das ist Altes Testament und Gott braucht dein Geld nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie, er braucht dein Geld nicht, aber dein Nächster braucht dein Geld. Ne? Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gott im Himmel ist reich genug, er braucht dein Geld nicht. Du sollst es nicht für ihn tun, aber dein Nächster braucht es. Okay, das nur zur Richtigstellung. Aber ich habe gedacht, wow, das kann ich nicht, das funktioniert niemals. Wenn ich das mache, habe ich kein Geld mehr, um mein Haus abzutragen, weil ich habe mir das genau durchgerechnet und ich habe das Haus nämlich gekauft, um freizukommen von dem Mann damals, dem ich alles gegeben habe, immer alles gegeben habe, weil ich an so einer Abhängigkeit lebte. Ne? Und das war so mein Weg, wie ich jetzt das dann nicht mehr hingebe und wie ich vielleicht alleine freikommen kann davon, aber war auch irgendwie nicht richtig. Ich musste tatsächlich loslassen lernen. Und dieser Vers, der hat mir keine Ruhe mehr gelassen. Immer wieder, teste mich doch, probier mich doch aus, sagt Gott der Herr, probier mich doch endlich aus. Wow. Und dann habe ich gedacht, okay Gott, auf deine Verantwortung, ich gebe jetzt hier diesen Zehnten weg. So ein bisschen erspart, das habe ich ja noch so, das ist meine Sicherheit so, ne? Aber mal gucken, ob dann wirklich die Himmelstüren aufgehen, wenn ich hier das loslasse. Und ich habe das gemacht und tatsächlich, ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Da kommt jemand aus meiner Gemeinde damals auf mich zu und sagt, also du als geschiedene Frau und was du so durchgemacht hast mit deinen Kindern jetzt hier, du zählst ja, hast ja einen Witwenstatus sozusagen und das heißt ja, dass wir in der Gemeinde dafür sorgen sollen. Weißt du was, du kannst dir jeden Tag von der Tafel oder noch besser, ich bring's dir nach Hause, ich bring dir das, was bei der Tafel übrig geblieben ist, alles nach Hause. Ne? Kennt ihr so Tafel? Ja. Und er hat so viel Lebensmittel gehabt, ich brauche die ganze Woche nicht einkaufen gehen. Das war unglaublich, also kaum noch was dazu kaufen. Und ich hatte hinterher mehr Geld als vorher auf dem Konto. Ich habe gedacht, Gott, das ist ja Wahnsinn, wie du das hingekriegt hast. Der nächste Monat kam und ich hatte wieder meinen Schmerz und meine Kämpfe damit mit dem Zehnten, weil einen Dauerauftrag hatte ich noch nicht. Und ich dachte, meine Güte, Gott, jetzt erwartest du das schon mal. Jetzt ist zwar die Versorgung gewährleistet durch das, aber ich brauche einen neuen Teppich, guck mal hier, Brandloch drin von meinen Kindern und ich brauche Stühle, die sind alle kaputt und ich will doch, dass hier ein Hauskreis entsteht, dass hier Leute auch aus der Gemeinde bei mir Hauskreis machen wollen können. Und ich brauche das Geld jetzt, um mir diese Stühle zu kaufen. Ne? Das geht nicht. Und Gott sagte wieder, gib deinen Zehnten, vertrau mir doch. Gib deinen Zehnten, lass dich doch fallen in mir, vertrau mich doch, teste mich doch, steht da. Wow, okay, wieder weg. Wisst ihr was, kaum hatte ich das per Online-Banking losgeschickt. Es ist verrückt, aber Gott wollte mir einfach mal zeigen, wie gnädig er ist. Er muss nicht mit euch genauso jetzt vorgehen, das war meine Baustelle. Ja? Ich habe sehr Sicherheit, Geld, Sicherheit, das war meine Sicherheit. Ja? So wie von dem reichen Jüngling. Jeder hat andere Dinge, die er loslassen muss. Versteht mich nicht falsch. Ja? Das war meine Baustelle und tatsächlich, da klopfte doch echt ein Nachbar an. Ich denke, was macht der denn hier vor deiner Tür? Ne? Ob ich 10 stapelbare Stühle gebrauchen könnte aus der Haushaltsauflösung seiner Mutter. Ich dachte, das gibt's doch jetzt gar nicht, ne? Ja, gerne, ne? Ich hatte Hauskreisstühle. Und dann sagt er, und dann steht da noch so ein Teppich in meiner Garage. Möchtest du den mal angucken? Ihr könnt euch nicht vorstellen, der hat so gut reingepasst, farblich. Passt genau zur Gardine und zu allem. Also es ist der Hammer gewesen. Und es war echt ein echt gewebter Teppich, ne? Also ich habe gedacht damals, wow, das ist jetzt so krass. Inzwischen ist er auch kaputt, aber, aber das war schon ein wirklich Zeichen. Und so könnte ich weitermachen. Gott hat, ne, als die Leute dann zum Hauskreis kamen, war ich wieder mal so, dass ich mein Geld ausgegeben hatte und es war Monatsende und ich hatte kein Obst mehr, um es meinen Kindern nächsten Morgen aufzuschnippeln. So, ich habe immer so Obst geschnitten für die Schule, mache ich ja heute noch, oder mein Mann. Und da habe ich wieder gesagt, Gott, ich habe jetzt hier einen Obstsalat für den Hauskreis gemacht, morgen habe ich nichts mehr, aber du hast gesagt, du bist mein guter Hirte. Da ist doch wirklich eine Frau zu spät gekommen, weil sie mitten auf dem Weg zu mir das Gefühl hatte, sie soll noch mal nach Hause fahren und eine Kiepe Äpfel für mich mitnehmen. Darüber könnte ich mich freuen. Ne? Ist das nicht interessant, wie Gott so zu den Leuten spricht und versorgt und so. Also ich will euch damit jetzt nicht irgendwie sagen, ihr müsst alle das und das tun, ja? Unser ganzer Besitz gehört Gott, das ist alttestamentlich nur der Zehnte. Eigentlich sagt Gott, alles, was du hast, möchte ich, dass du es mir hinlegst und mir gibst und mich fragst, was soll ich damit machen, ja? Also, genau, wir leben nicht mehr unter diesem Gesetz, sondern in dieser Freiheit der Kinder Gottes, dass wir vertrauen dürfen und dass wir einen offenen Himmel haben. Ja. Und ich möchte dich heute fragen, ja, ihr habt jetzt gehört, durch diesen Schmerz, durch den ich durchgegangen bin, den Schmerz, durch den mein Mann durchgegangen ist, der Schmerz, durch den Michael durchgegangen ist, oder dieser Theo, der sein Gedächtnis verloren hat, ja, und wie der Schmerz, den ich erlebte, ja, darf Gott deinen aktuellen Schmerz, da wo du drin stehst im Moment, das, was du durchmachst, was deine Baustelle ist, darf er ihn dazu gebrauchen, um dein Herz heute aufzubrechen und das da rauszuholen? Darf er dieses Geschenk, was ja eigentlich vielleicht sogar zum Guten gedacht ist oder war, darf er das daraus entfernen? Dein guter Job, an dem du so hängst und wo du denkst, ohne dem geht es gar nicht mehr. Vielleicht auch dein guter Ruf? Dein Leistungsdenken. Du denkst immer, wenn ich das und das nicht mehr mache und ist mein guter Ruf futsch, dann bin ich keiner mehr. In Gottes Augen hast du einen ganz anderen Wert. Da verschieben sich unsere Werte. Gottes Liebe ist der Grund deines Seins. Was ist überhaupt das Reich Gottes, wo der da rein wollte? Ich glaube, der reiche Jüngling hat das überhaupt nicht verstanden, was eigentlich das Reich Gottes ist. Er dachte, das ist nur der Himmel. Aber das Reich Gottes, sagt Jesus, ist schon hier auf dieser Erde. Es ist mitten unter euch und ihr dürft es hier schon erleben. Das Reich Gottes, so steht es in Römer 14, Vers 17, ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Ja? Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Das heißt, du darfst ein Leben führen, wo du nicht immer getrieben wirst davon, was soll ich morgen anziehen? Was soll ich morgen wieder zu essen auf den Tisch machen? Was mache ich, wenn ich den Job nicht mehr habe? Was mache ich, wenn ich nie heirate und immer alleine bleiben muss? Oder was auch immer. Oder was mache ich jetzt ohne meinen Mann? Oder ohne diesen Verlust gerade? Oder was auch immer. Er möchte, dass du lernst, auf ihn zu vertrauen und dich in seine Güte und Gnade fallen lässt und wirklich das empfängst, dieses Reich. Denn er hat gesagt, mein Friede sei mit dir. Ich lege auf euch meinen Frieden. Und mit dem, was er am Kreuz getan hat, hat er gesagt, du bist ein für alle Mal gerecht gesprochen. Du bist mein Sohn und du kannst nichts mehr dem dazufügen. Ich liebe dich so, wie du bist. Du sollst dich nicht für mich verändern. Wenn du dich verändern möchtest, dann aus meiner Kraft und für dich und für deine Mitmenschen. Ich habe neulich wirklich bei Facebook gepostet, Gott braucht dich nicht, aber deinem Nächsten. Klingt ein bisschen schroff, aber so ist es. Er ist erschienen in dem armen Bettler und die Jünger fragten, wo haben wir dir nicht geholfen? Kennt ihr diese Geschichte? Wo haben wir dich übersehen? Wo haben wir dir nicht zu essen gegeben? Und er sagte, da bin ich drin, in deinem Nächsten. Und die Kunst des Lebens ist es, dass wir erkennen, dass wir als Geschenk für andere gemacht sind. Das ist der eigentliche Reichtum. Lest mal Jesaja 58, wenn ihr zu Hause seid, braucht ihr jetzt nicht aufzuschlagen. Lest wirklich mal Jesaja 58 und dort steht geschrieben, was eigentlich der richtige Gottesdienst ist. Nicht in Werken, nicht in Fasten und was wir alles so gerne für Gott tun wollen, damit wir irgendwas von ihm bekommen. Nein, der richtige Gottesdienst ist, den Nächsten zu sehen. Und für den Nächsten da zu sein. Ich habe gehört, dass diese Gemeinde mehr als die Hälfte der Gelder, die sie spenden, weggibt. Wow, habe ich gedacht, was toll. Ist das krass, das ist so schön. Das hat mich so gefreut, weil das einfach ein Zeichen der Liebe ist. Ja? Dass wir uns verschenken an andere. Und ich sage das nicht, um euch auf die Schulter zu kloppen, wie toll ihr seid. Ich sage einfach, dass ich glaube, dass einige es echt verstanden haben hier. Zumindest die Leitung. Ich finde das so toll. Ja, als Ella und Johann mir das so gezeigt haben. Und das ist der wahre Gottesdienst. Und dann steht da geschrieben, dann wird dein Morgenstern aufbrechen. Dann wirst du mich von Angesicht zu Angesicht sehen. Dann wird es heil werden in deiner eigenen Seele und deine Depressionen werden gehen. Das steht da in Jesaja 58. Lies das mal. Das ist krass, wenn du dich nicht mehr um dich selbst drehst. Ja? Oder um Gesetze, Regeln einhalten. Das hat noch nicht einmal eine Seele in Ordnung gebracht. Das Einhalten von bloßen Gesetzen und Regeln, von Moral, die irgendwo gepredigt wird in manchen Gemeinden, das hat noch niemals eine Seele wieder heil gemacht. Es ist umgekehrt. Es ist umgekehrt. Wenn du die Liebe Gottes verstehst, wenn du lernst, und deshalb feiern wir auch Taufe. Ich weiß nicht, ob hier Leute dabei sind, die noch nicht getauft sind. Aber Taufe ist symbolisch gesehen ein Ja, ich will mich fallen lassen. Und mit Christus bin ich gestorben jetzt. Und ich fange jetzt ein neues Leben in ihm an. Christus in mir, nicht mehr ich muss es schaffen und tun und machen, sondern ich möchte ab heute hier und jetzt mich fallen lassen in dieser Botschaft, ich muss es nicht tun, in diesem Evangelium, weil Gott mich liebt, deshalb, und nicht mehr in diesem, wenn ich das und das tue, dann, ja, ich lasse mich fallen und stehe auf und nicht um, damit ich morgen alles anderes tue, sondern damit er durch mich tun kann. Versteht ihr den Unterschied, worauf es ankommt? Ich sage ganz oft zu Menschen, hört endlich auf, so viel für Gott zu tun. Entspannt euch. Wenn ihr euch in Gott fallen lasst und ihm vertrauen lernt und seine Liebe mehr und mehr begreifen lernt, dann wird es diese Leichtigkeit, die ich hier anfangs vorgelesen habe, werden, dieses Joch, dieses, was, ne, das meine, das ist leicht. Wenn er es durch uns tut, dann passiert das wie von allein. Und das Wort gibt es tatsächlich in der Bibel, dass die Saat allein aufgeht, steht da im Griechischen. Ne? Ich meine, kein Apfelbaum strengt sich an, wenn er Äpfel bringt. Es regnet, ne? So wie auch Gott die Sonne, Sonne scheinen lässt und regnen lässt, übrigens auch auf die anderen, ne? Nicht nur auf die Gerechten oder Gerechtgemachten. Aber wenn wir ihn das machen lassen, ihn die Sonne sein lassen, dann wächst vieles von ganz allein. Okay, wir brauchen also einen echten Erretter, keinen Ersatzerretter, einen Stellvertreter. Deshalb ist Gott Mensch geworden. Und ich sagte anfangs schon, Jahwe, ne, im Hebräischen heißt, oft ist es übersetzt, ich bin der ich bin, aber die richtige, korrekte Übersetzung heißt, ich bin für dich da. Und ich glaube, dass er genau das auch, wie er Mose im Alltag begegnete, in diesem brennenden Dornbusch, der nie verbrennt, der immer für dich da ist, ich bin immer für dich da, gesagt hat. Ne? Wird oft so falsch gelesen, wenn man da nicht so ganz dem Altsprachlichen hinterher sein kann. Christsein bedeutet nicht, und ich sage es nochmal, ein neues Kapitel aufzuschlagen und von heute an alles anders zu machen, wie wir uns das immer am Jahresanfang so vornehmen, mit guten Vorsätzen und so weiter, sondern es besteht darin, ein neues Leben zu empfangen. Ja, damit wir täglich alles empfangen können, was wir zum Leben brauchen. Und wisst ihr, warum wir dieses Evangelium täglich brauchen? Manche denken, ich brauche es nur bis zur Bekehrung und dann komme ich an den Himmel und dann ist gut. Und dann führen sie ein Leben völlig kraftlos und völlig, und alle wundern sich, die sehen aus, als ob sie mit Zitronenwasser getauft wurden, weil die Taufe auch nur ein Gehorsamsschritt war, weil ich ja Gott gefallen möchte oder so, weil ich nicht wirklich verstanden habe, was das bedeutet. Ja? Wir brauchen es täglich, weil wir täglich diese Götzen um uns rum haben und täglich selbst machen wollen. Weil wir täglich das Evangelium vermeiden, das ist so etwas, was mit dem Sündenfall in diese Welt gekommen ist. Wir versuchen täglich das Evangelium zu vermeiden. Ja. Wisst ihr auch, warum wir das ständig versuchen wollen zu vermeiden? Weil es mein Ich verschwinden lässt. Das ist brutal, ne? Wir möchten doch jemand sein, wir möchten doch irgendwas haben, wo wir sagen, das habe ich vollbracht. Nein. Bei Gott geht es nicht um deine Leistung. In gewisser Hinsicht löscht uns das Evangelium aus. Zumindest dein altes Ich. Und du darfst eine neue Identität in Christus annehmen. Plötzlich dreht sich das Leben nicht mehr um mich, um meine kleine Welt, meine Maßstäbe von Gut und Böse. Vielleicht habt ihr euch manchmal gefragt, was ist eigentlich der Baum von Gut und Böse, der Baum der Erkenntnis, wovon Eva nicht essen durfte. Das ist der Baum, der uns dazu verflucht hat, es selbst tun zu müssen. Ja? Ich muss jetzt selbst entscheiden, was Gut und Böse ist. Und meine eigenen Maßstäbe zählen jetzt nur noch und nicht mehr Gottes Maßstäbe. Und die richten uns zugrunde. Diese eigenen Sicherheiten, das, was wir für gut halten, ja, die richten uns zugrunde. Das ist der schmale Weg übrigens. Der schmale Weg ist der, den wenig finden. Ja? Das ist dieses Nadelöhr. wo kaum jemand durchkommt, sondern nur die, die seine Gnade und Liebe begreifen. Der breite Weg ist der Weg der Gerechtigkeit, der Selbstgerechtigkeit. Ich mache es, ich schaffe es selbst. Oder wie Martha, Martha, die immer zu schaffen wollte, für Jesus was tun wollte. Und Jesus sagt, es kommt nur auf eins drauf an, auf diese Gemeinschaft mit ihm. Mit ihm. Ja? Aber leider erkennen wenige diesen schmalen Weg, dass man nur alles geschenkt bekommt aus Gnade. Das erkennen wenig. Ja? Das Evangelium lenkt den Fokus weg von mir auf andere. Und desto voller ich werde mit diesem Licht des Beschenktwerdens von seiner Liebe, desto mehr ich begreife, wie sehr Jesus mich meint und dass er für mich gestorben ist. Und wenn du der Einzige auf dieser Welt gewesen wärst, wäre er auch für dich alleine gestorben. Desto mehr du das kapierst, was da tatsächlich am Kreuz passiert ist, was wir heute auch schon im Epheserbrief durch Karin gelesen haben, ja, desto mehr werden wir verstehen, warum wirklich Jesus an der Stelle sagt, dass ein Kamel viel leichter da durchkommt durch diese Enge, durch dieses Nadelöhr. Warum denn? Ein Kamel lässt sich mühelos führen. Ne? Ganz am Anfang ging es um die Kinder, die so bedürftig sind. Wisst ihr, was kindlich heißt? Naiv heißt kindlich. Die haben noch diese schöne Naivität, die man braucht, um sich in Gott fallen zu lassen. Ja? Und dieses Kamel ist ja eigentlich noch naiver, weil das hat ja noch nicht so ein großes Gehirn wie ein Kind. Ne? Aber desto größer unser eigenes Gehirn wird und wir denken, wir müssen uns auf uns, auf unseren Verstand und auf alles verlassen. Sprüche 3, Vers 5 heißt ja auch, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern auf dein eigenes Urteilsvermögen, da haben wir es wieder, Baum der Gerechtigkeit, sondern verlass dich alleine auf das, was ich für dich getan habe, ich dir sage. Genau. Und dieses Kamel lässt sich einfach nur führen, ja, und dann kommst du durch jedes Nadelöhr. Es lässt sich einfach nur führen. Und das Schöne ist, es ist ja dafür gemacht, dass es Lasten tragen kann, ja, und dass es sogar Wasser speichern kann, ja, Wasser speichern in diesen Höckern. Damit kann es nicht nur für sich selbst sorgen in diesen Wüstenzeiten, sondern auch andere tragen, ja, wenn es genug Wasser da gespeichert hat. Und wir haben dieses Wasser des Lebens, ja. Und wenn wir das speichern in uns, dieses Wort Gottes, diese frohe Botschaft, ich habe es vollbracht für dich, dieses Evangelium, und das nicht vergessen, ja, dass wir aus Liebe da sind, wenn dann und deshalb sagte ich anfangs, das ist hier eine Oase, ja, wo wir immer wieder diese frohe Botschaft hören müssen, damit wir gefüllt werden damit, damit unsere Höcker, unsere Kamelhöcker gefüllt werden, damit wir andere tragen können, damit wir diesen Sinn und Zweck unseres Lebens hier erfüllen können, füreinander da zu sein. Ja, Gemeinschaft zu haben mit anderen. Und das ist der eigentliche Lebenszweck, dass wir Gemeinschaft haben und dass wir ja, für andere da sind. Und dann wird diese Sonne in uns aufgehen, dann wird es Tag werden, Licht werden in uns. Ja. Okay. Und manche fragen sich ja, und was soll ich jetzt tun? Kommt wieder diese Frage, was soll ich jetzt tun? Was nehme ich jetzt mit von dieser Predigt? Was soll ich denn jetzt tun? Mensch, hört doch mal auf damit. Immer dreht sich alles um. Genau, loslassen ist meine heutige Botschaft. Loslassen und Gott lassen. Okay, lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass dein Evangelium ein Evangelium ist, weil du uns liebst. Deshalb können wir tun. Dein Evangelium befähigt uns dazu, frei zu werden von uns selbst und von unseren Götzen. Und ich danke dir dafür. Und wir legen dir jetzt unser Herz hin. Und wir bitten dich, dass du alles aus uns herausschneidest, was uns daran hindert, wirklich in dieses Reich des Friedens zu kommen. Was uns hindert, deine Liebe völlig in uns aufzunehmen und zu verstehen. Und wir bitten dich, dass du auch alles uns, aus uns rausholst, was uns noch selbstgerecht vor dir stehen lassen möchte. Ja, dass wir wirklich erkennen können, du hast uns ein für alle Mal gerecht gesprochen bis in alle Ewigkeit und es gibt nichts, was wir dem hinzufügen können. Ja? Dieses Jesus plus nichts soll unsere Botschaft sein, die wir einfach mit in den Alltag nehmen, damit du unser Wichtigstes bist, unser Dreh- und Angelpunkt. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ja, durch deinen Heiligen Geist, durch deinen Tröster in uns lebst und uns bitte jeden Tag daran erinnern mögest. Amen.